Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Das passiert nicht oft, dass man wirklich so komplett überrascht wird, aber jedes Mal, wenn es passiert, dann ist es ein ganz großes Erlebnis eigentlich.
Das erste Signal ist immer das Schönste und danach geht es dann ans Optimieren und Kalibrieren, sicherstellen, dass das Experiment auch wirklich gut läuft.
Heute machen wir mal eine Fahrschulepisode. Wir fangen nämlich mit der Theorie an und gehen dann in die Praxis. Und damit willkommen zu Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Ich bin heute zum zweiten Mal zu Gast beim Exzellenzcluster MCQST. Das ist das Munich Center for Quantum Science and Technology. Und dieses Mal geht es um Quantensimulation. Das ist einer der Schwerpunkte des Clusters. Wir fangen mal an mit der Theorie und dazu habe ich mit Fabian Grust gesprochen. Er ist theoretischer Physiker und Professor an der LMU München. Von ihm wollte ich erst einmal wissen, welche großen Geheimnisse es in der Quantenwelt eigentlich noch gibt.
Also auf der Grundlagenforschungsseite kann man sagen, es ist die Theorie soweit bekannt. Wir wissen im Prinzip, was für Gesetze das sind. Wir können die anwenden. Die Gesetze selber, die geben viele Rätsel auf, mehr auf einem vielleicht sogar philosophischen Level. Da kann man dann drüber diskutieren. Aber diese Gesetze anzuwenden ist eben sehr schwierig. Das heißt, wir können jetzt Gesetzmäßigkeit aufschreiben, so ein paar Regeln letztlich, die können wir dem Computer füttern und dann versuchen, da vorherzusagen, wie sich zum Beispiel Elektronen jetzt in bestimmten Materialien verhalten. Das ist aber sehr schwer, dann diese Gleichungen letztlich zu lösen, die da rauskommen. Und das ist unser Ziel, zu beschreiben, wie genau die Lösungen von diesen Gleichungen aussehen.
Wofür braucht man denn Quantensimulation?
Ja, letztlich genau dafür, eine ganz spezielle Klasse von Problemen zu lösen, erstmal. Das ist eine spezielle Klasse, die für alle Materialien letztlich, aber auch für alle grundlegenden physikalischen Prozesse dem zugrunde liegt, kann man sagen. Und das ist natürlich unsere Hauptaufgabe als Physiker, solche Probleme lösen zu können. Und um sozusagen die Grenzen zu überkommen, die die Computer heutzutage noch haben, will man Modellsysteme letztlich im Labor realisieren, die uns dann die Antworten ausspucken können.
Was wird denn zum Beispiel simuliert? Was möchte man rausfinden?
Ein Beispiel, was eine ganz große Rolle für uns spielt, sind sogenannte Hochtemperatur-Supraleiter. Ein Supraleiter ist erstmal ein System aus Elektronen, was Strom leiten kann ohne elektrischen Widerstand. Und das hat natürlich wahnsinnige, auch technologische Anwendungen. Man kann damit Energie sparen. Es gibt supraleitende Kabel, womit der Strom sozusagen zum Beispiel in München auch über Kilometer übertragen wird. Die sind technologisch quasi schon erschlossen. Also es gibt sozusagen Technologien, die das nutzen. Und es ist aber nicht klar, was die physikalischen Mechanismen dahinter sind. Und das wollen wir rausfinden.
Soweit ich weiß, ist es aber momentan ja so, dass das nur mit sehr kalten Temperaturen funktioniert, oder?
Genau, man muss da jetzt ein bisschen unterscheiden. Da kommen wir jetzt schon mehr ins Detail. Wenn wir sagen Hochtemperatur-Supraleiter, dann meinen wir im Vergleich zu den Temperaturen, die relevant sind für echte Anwendungen. Das heißt, das sind immer noch Minusgrade, aber man ist da letztlich wärmer. Also diese echten Materialien sind dann wärmer als der Siedepunkt von Stickstoff. Und jetzt ist es aber so, wenn wir die Experimente, die wir machen, um rauszufinden, was die für fundamentalen physikalischen Mechanismen sind, die funktionieren bei noch viel kälteren Temperaturen. Und letztlich gibt es dann einen Umrechnungsfaktor, der uns sagt, wie wir von der einen Skala auf die andere Skala schließen können.
Hier muss ich mal ein bisschen mehr Information hinzufügen. Also, wir haben schon gehört, ein Leiter ist etwas, wodurch Strom fließen kann, zum Beispiel ein Metalldraht. Das sind also auch die Kabel, die wir so kennen. Das geht bei normalen Drähten noch nicht ohne elektrischen Widerstand. Und der steigt bei höheren Temperaturen. Und da sind wir schon beim Thema, wenn ich den Leiter abkühle, dann kann er mehr elektrische Energie transportieren. Wissenschaftler haben schon vor über 100 Jahren entdeckt, dass sie durch Abkühlung schaffen können, dass Strom völlig ohne Widerstand durch einen elektrischen Leiter fließt. Bei keramischen Materialien musste es sogar gar nicht mehr so kalt sein. Das fanden zwei Deutsche heraus und bekamen dafür 1987 den Physik-Nobelpreis. Bei dem Wort Hochtemperatur-Supraleiter würden wir uns wahrscheinlich irgendwas jenseits der 60 Grad Celsius vorstellen, aber es sind immer noch minus 233 Grad Celsius oder eben 40 Kelvin, wie es die Physiker sagen. Als Kühlmittel kann man flüssigen Stickstoff verwenden. Mittlerweile wurde weiter geforscht und man hat viele verschiedene Legierungen und Verbindungen entdeckt, die ebenfalls gut als Supraleiter funktionieren. Wärmer als minus 170 Grad Celsius darf es aber immer noch nicht sein. Fabian Grust hat vorhin übrigens kurz München angesprochen, weil hier momentan der mit 12 Kilometern längste Supraleiter der Welt entwickelt wird. Aber zurück zur Temperatur.
Der Traum seit Jahrzehnten ist, Raumtemperatur-Supraleiter zu haben. Einfach in unseren Raum ein Material reinzustellen, was ich nicht mal kühlen muss, keinen Kühlschrank quasi brauche. Und dann kann es Strom leiten. Und letztlich die Suche nach so einem Material, das ist das ganz Langzeitziel, was wir verfolgen. Und auf der Suche danach benutzen wir jetzt aber eben diese Spielzeugmodelle, wenn man so will.
Das heißt aber, es wird nicht so sein, dass man eher ein Material sucht, das schon in der Natur vorhanden ist, das dann der Raumtemperatur-Supraleiter sein wird, sondern eher ein Material herstellen oder verbessern, oder?
Ja, genau. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Forschung zu so Materialsynthese. Da gibt es wahnsinnige technologische Fortschritte, wie man Materialien zusammensetzen kann. Und zwar so, dass die gewünschten Eigenschaften haben. Und was wir im Prinzip versuchen, ist, eine Liste zu haben, was für Eigenschaften muss das Material haben, damit es möglichst hohe Temperaturen für die Supraleitung erlaubt. Genau darum geht's. Und das findet man jetzt nicht einfach in irgendeiner Tropfsteinhöhle oder so rumliegen, dieses Material. Aber letztlich sind wir schon auf der Suche nach Materialien, die im Prinzip in der Natur vorkommen könnten, als stabile Materie. Eine große offene Frage ist eben, was ist der physikalische Mechanismus hinter Hochtemperatur-Supraleitung? Können wir ganze Materialklassen finden, andere Materialien, die auch Hochtemperatur-Supraleitung zeigen? Können wir eine vereinheitliche Theorie von solchen Materialien finden?
Gut, soweit ist es verständlich. Im Cluster wird also versucht, erstmal eine Theorie aufzustellen, die dann in einem praktischen Versuch, einer Simulation zum Anfassen, getestet wird. Wenn das in unserer normalen Welt passieren würde, mit unseren normalen physikalischen Gesetzen, würde ich das verstehen. So habe ich ein Problem. Quantenteilchen sind ja bekannt dafür, nicht so zu reagieren wie andere Teilchen. Also die funktionieren ja nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Wie kann man sie dann trotzdem simulieren mit Teilchen, die wir schon kennen?
Ja, die Quantenteilchen verhalten sich nach den Quantenregeln. Die Quantenregeln kennen wir ziemlich gut, da geht es um Wahrscheinlichkeitsaussagen. Also wir können sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit macht das Teilchen dieses, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit macht es das. Und genau das machen die Experimente. Und das heißt, auch in den Experimenten können wir nicht, wir können nie vorhersagen, was genau das einzelne Experiment macht. Aber wir wollen Vorhersagen machen über viele Experimente, wenn ich über die Mittel, was da das statistische Ergebnis ist.
Also nochmal zusammengefasst, man weiß, wie sich Quantenteilchen verhalten, aber man weiß noch nicht, warum. Aber weil man weiß, wie sie sich verhalten, kann man damit auch Berechnungen anstellen. Aber auch mit puren Berechnungen stößt man manchmal an Grenzen. Und da hilft es dann, das alles in einer Simulation nachzubilden.
Also ich mache natürlich die theoretische Seite von dem Ganzen. Das heißt, wir versuchen, die Experimentalphysiker und Experimentalphysikerinnen zu unterstützen. Wie können die sozusagen genau die Systeme so bauen, dass die uns die Antworten geben, die wir haben wollen? Und die Experimente selber, die dann gemacht werden, das sind Experimente. Da sind Atome, die sich bewegen und man guckt sich ganz genau an, was die machen. Und das ist dann die Antwort.
Das heißt aber auch, Sie wissen, wenn Sie sich so eine Simulation ausdenken und daran tüfteln, wissen Sie manchmal auch gar nicht, ob das wirklich dann in der Praxis machbar ist, das so zu simulieren, oder?
Genau, als Theoretiker sind wir immer einen Schritt quasi voraus und überlegen uns, was kann man machen, wenn man jetzt alles in der idealen Welt funktioniert. Und je nachdem, manche theoretische Fragen sind so, dass sie komplett neues Land erschließen, dass man annimmt, dass alles komplett perfekt funktioniert oder dass man noch Sachen verbessert, wesentlich im Vergleich zu jetzt. Meine Forschung selbst ist oft relativ nah an den Sachen, die experimentell auch gemacht werden können. Also zum Beispiel kennen wir als Theoretiker schon die Bottlenecks alle. Wir wissen, was sind die wesentlichen Limitierungen, die es im Experiment gibt. An denen orientieren wir uns dann natürlich, um neue Sachen vorzuschlagen.
Und ansonsten müssen dann die Experimentalkollegen einfach auch mal, denke ich, tüfteln und vielleicht neue Ideen haben, oder? Wie man Dinge umsetzen kann, die sie sich ausgedacht haben.
Genau, das machen die ganze Zeit und die überraschen uns natürlich immer wieder und kommen von einer ganz anderen Perspektive nochmal. Manchmal erzählen die uns, oh, wir können jetzt das und das und das machen, wovon wir nur geträumt haben. Und das gibt letztlich die Form von unserer theoretischen Forschung dann auch vor.
Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir jemanden dazu holen, der von der praktischen Seite kommt. Und zwar ist das Monika Eidelsburger. Sie ist Professorin für Quantensimulation an der LMU München und leitet eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München. In der Vorbereitung habe ich diesen Satz über sie gelesen. Mit bedeutenden wissenschaftlichen Arbeiten gehört Monika Eidelsburger heute zur Weltspitze der experimentellen Quantenphysik. Und ich habe Fotos gesehen, da steht Monika Eidelsburger in einem Raum, der vollgestopft ist mit den verschiedensten technischen Geräten. Einfach mal eine Simulation bauen, ist also zu kurz gegriffen, denke ich.
Ja, das stimmt. Das ist einfacher gesagt als getan. Ich würde vielleicht zwei Sachen sagen. Also einmal einfach, da es doch immer noch überschaubar ist, also im Vergleich mit großen Teilchenbeschleunigern oder so. Zum Beispiel passen unsere Experimente in einen Raum, typischerweise so 50, 60 Quadratmeter, das reicht. Ist natürlich komplett voll mit Lasern, Optik, Vakuumkammern, Elektronik. Aber ein Team aus 3, 4 Leuten kann das durchaus leisten, überblicken und auch am Laufen halten.
Und mit so einem Experiment kann man dann zum Beispiel versuchen herauszufinden, was in einem Supraleiter vorgeht, warum er so funktioniert, wie er funktioniert. Was Monika Eidelsburger da aber genau macht, klingt wirklich verrückt.
Wir bauen diese Modelle mit einzelnen Atomen. Das heißt, wir haben Vakuumkammern, das ist so das Herzstück von unseren Aufbauten. Das sind dann erstmal so Gase drin aus den Atomen, mit denen wir arbeiten wollen. Und dann passiert alles andere eigentlich mit Lasern. Also wir benutzen Laser, um die abzukühlen, abzubremsen und dann auch in optischen Fallen einzufangen. Und das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber wir machen die Atome tatsächlich so kalt, dass wir die dann am Ende in so optischen Pinzetten fangen können. Also jedes Atom hat so seine eigene kleine optische Falle. Das ist ein stark fokussierter Laserstrahl. Und damit können wir die Atome dann auch anordnen in Mustern, genau wie wir sie haben wollen. Und so bauen wir dann Stück für Stück wie aus so einer Art Quanten-Lego unsere Materialien zusammen.
Wie lange braucht es denn, bis Sie so einen Raum fertig ausgestattet haben?
Das hängt ganz davon ab, was wir genau machen wollen, je nachdem, wie kompliziert der Aufbau ist. Vielleicht zu dem Raum selber. Unsere Experimente sind sehr, sehr empfindlich. Das heißt, die Umgebung muss sehr stabil sein. Und dann würde ich sagen, geht's meistens los mit dem Aufbau von der Vakuumkammer, der experimentellen Kontrolle. Also wir senden Pulse, um genau zu kontrollieren, wann geht der Laserstrahl an, wann geht er aus, welche Intensität soll er haben. Und am Ende, um das alles zusammenzusetzen, ist schon so typischerweise 3 Jahre. Es kann auch mal länger dauern, wenn das Experiment besonders kompliziert ist. Aber so ungefähr der Zeitraum, würde ich sagen. Und dann wächst das Experiment weiter. Also wir bauen Sachen dazu, wir ändern Sachen.
Und welchen großen Vorteil haben jetzt so aufwendige Experimente gegenüber einer Computersimulation zum Beispiel?
Die Idee ist eben, dieses synthetische System dazu benutzen, Fragen zu beantworten irgendwann, die wir mit unserem Laptop oder auch Supercomputern gar nicht mehr berechnen können. Das wäre dann der nächste Schritt und da wäre dann halt auch wirklich der Vorteil von Quantensimulationen da. Das heißt, der Aufwand rentiert sich, weil es eben überhaupt gar keine andere Möglichkeit gibt, die Sachen auszurechnen. Wir arbeiten auch daran, universelle digitale Quantencomputer zu bauen oder zu entwickeln. Und wenn es die dann mal gibt, dann könnten die das alles theoretisch machen. Das ist halt noch sehr weit weg. Deswegen aktuell sind die Quantensimulationen für die Modelle, die wir implementieren können, auf jeden Fall noch die besten Möglichkeiten, bieten die besten Möglichkeiten, um die Physik zu verstehen.
Kann man mit so einem komplizierten Experiment, mit so einem Aufbau mehrere Fragen versuchen zu beantworten oder ist wirklich eine Frage und dann baue ich 3 Jahre mein kleines Labor draus?
Sehr gute Frage. Wenn man andere Modelle simulieren will, muss man nicht unbedingt von null anfangen. Es kann auch heißen, dass einfach nur die Anordnung von diesen optischen Fallen ein bisschen anders aussehen muss. Aber natürlich kommt es vor, dass man was komplett anderes machen will und dann muss man ein neues Experiment bauen.
Stößt die Simulation auch mal an Grenzen?
Ja, also die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass quantenmechanische Phänomene, es hat ja einen Grund, warum wir die im Alltag jetzt eigentlich selten sehen, die sind sehr fragil. Man muss sich doch anstrengen, um viele Teilchen so zu kontrollieren und die quantenmechanischen Phänomene zu sehen, dass die Eigenschaften nicht verloren gehen. Und was meine ich damit? Also das Teilchen beobachten ändert das Ergebnis und das hat viel weitere Auswirkungen. Das ist nicht einfach nur das Beobachten an sich oder die Messung, sondern jede Wechselwirkung mit der Umgebung, jeder Einfluss von außen würde eben auch zu solchen Effekten führen. Und dann würde man eben diese Eigenschaften, die man eigentlich ausnutzen möchte, ein Stück weit verlieren. Und das macht es so schwierig, weil wir wollen einerseits jedes einzelne Atom so gut kontrollieren, wie es nur geht. Und gleichzeitig wollen wir die aber so gut wie möglich isolieren. Deswegen passiert alles in Ultrahochvakuumkammern. Und da den richtigen Weg zu finden, ist die Kunst.
Wieso spielt denn Temperatur so eine große Rolle? Wir haben ja über die ultrakalten Atome vorhin schon kurz gesprochen. Wieso spielt das eine große Rolle?
Es gibt natürlich noch einen anderen Grund, warum wir, wenn wir jetzt Atome, Teilchen, Gase, Luft im Alltag sehen, es da jetzt keine quantenmechanischen Effekte gibt. Und das liegt auch eben an der Temperatur. Teilchen, die jetzt hier so im Raum rumschwirren, die sind relativ heiß, also Raumtemperatur, und die sind praktisch klassisch. Und wenn man sich anschaut, wie kalt die werden müssen, damit wirklich quantenmechanische Phänomene auftreten, dann landet man eben so bei Nano-Kelvin, also 10 hoch minus 9 Kelvin. Das ist schon sehr, sehr kalt. Und das Verrückte ist, wir kommen dahin einfach nur mit Laserkühlung. Es ist schon sehr verrückt, wenn man sich das mal so vor Augen führt, was man da alles machen kann.
Wie viel Kreativität brauchen Sie eigentlich in Ihrem Job?
Kreativität ist bei uns schon enorm wichtig. Es gibt immer jeden Tag verschiedene Fragestellungen, verschiedene Probleme, auf die wir stoßen. Manchmal sind es geometrische Probleme, ganz einfache mechanische, manchmal ist es Elektronik. Und um die zu lösen, ist Kreativität schon sehr, sehr wichtig. Das ist für den Aufbau und um das Experiment zum Laufen zu kriegen, aber dann auch für die Implementierungen. Also wenn wir uns überlegen, welche Bausteine können wir erzeugen, welche Modelle können wir realisieren, dann braucht es schon ein hohes Maß an Kreativität, um so diese einzelnen Dinge alle im Kopf zusammenzusetzen und dann mit einer Lösung aufzukommen, um das zu realisieren. Also das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Man muss natürlich die Theorie dahinter verstehen, weil ansonsten kommt man mit Lösungen um die Ecke, die so wahrscheinlich keinen Sinn machen.
Jetzt tauchen wir noch etwas tiefer ein in die Quantensimulation und gehen kurz hin zu den Fragen, die Monika Eidelsburger besonders interessieren.
Also ich persönlich war am Anfang sehr fasziniert von der Festkörperphysik, insbesondere Quanten-Hall-Phänomene. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil die neutralen Atome in unseren optischen Fallen sich überhaupt nicht so verhalten wie Elektronen in dem echten Material. Und man muss da schon so ein bisschen Aufwand betreiben, damit die sich tatsächlich so verhalten. Beispielsweise, was jeder kennt, ist ein Elektron in einem Magnetfeld. Wenn das sich bewegt, wird es abgelenkt. Das erfährt eine Lorentzkraft. So ein elektrisch neutrales Atom, da passiert erstmal nichts, außer dass sich irgendwelche internen Energieniveaus verschieben. Und wir haben Techniken entwickelt, um das zu simulieren. Also, dass sich die neutralen Atome tatsächlich so verhalten wie Elektronen in einem Magnetfeld.
Der Quanten-Hall-Effekt hat wieder etwas mit Temperatur zu tun. Er besagt, dass bei tiefen Temperaturen und starken Magnetfeldern die Spannung, die senkrecht zu einem Strom auftritt, nicht linear mit dem Magnetfeld anwächst, sondern in Stufen. Und vor gut 20 Jahren wurde dieser Effekt auch bei Raumtemperatur beobachtet, allerdings in einem damals zum ersten Mal hergestellten Material.
Und woran ich jetzt zusätzlich noch arbeite, ist die Simulation von Gitter-Eich-Theorien. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber die Idee ist, die Anwendungsbereiche von Quantensimulatoren so ein bisschen zu erweitern. Also die Analogie zu Elektronen in einem periodischen Kristall, die ist noch naheliegender. Und wir versuchen das jetzt noch auf eine abstraktere Ebene zu heben und Bausteine zusammenzusetzen, sodass wir sogar Phänomene aus der Teilchenphysik in unserem Labor angucken können.
Gitter-Eich-Theorien müssen wir uns näher erklären lassen.
Für Gitter-Eich-Theorien ist das einfachste Beispiel folgendes. Wenn wir uns vorstellen, wir haben geladene Teilchen, also Elektronen, irgendwo im Raum, dann gibt es elektrische Felder, die mit der elektrischen Ladung verknüpft sind. Und wenn sich die Elektronen bewegen, dann muss sich das Feld auch dementsprechend ändern. Es gibt ganz bestimmte Regeln nach dem Gaußschen Gesetz, wie sich der Zusammenhang verhält. Das muss man jetzt übersetzen in unsere Experimente. Das heißt, unsere Atome spielen wieder die Rolle von den Ladungen. Wir können die jetzt irgendwo im Raum verteilen. Aber da die elektrisch neutral sind, erzeugen die keine Felder. Also das sind einfach nur Atome, die im Raum sitzen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch zusätzlich irgendwelche internen Zustände, zum Beispiel in einem Atom, das die Felder simuliert. Und dann muss das Wechselspiel zwischen den Atomen auf ganz bestimmte Weise mit den Feldern wechselwirken. Weil ich muss es schaffen, dass wenn jetzt ein Atom sich nach rechts bewegt, sich das Feld in der Umgebung dementsprechend anpasst, weil es daran gekoppelt ist. Und diese Regeln ins Experiment zu übersetzen, ist die Aufgabe.
Was ist die große Vision hinter Ihrer Forschung?
Also eins ist definitiv, Phänomene aus der Teilchenphysik in so einem Laserlabor zu sehen. Das wäre super spannend und das auch weiterzuentwickeln. Vor allem in einem Bereich, wo halt dann wirklich auch der Austausch mit der Theorie wichtig wird, weil wir in Bereiche vorstoßen, die wir klassisch nicht simulieren können. Das finde ich extrem spannend. Und dann gibt es jetzt noch ein neues Projekt am Max-Planck-Institut, das ich angefangen habe, wo man dann auch mit Präzisionsspektroskopie was über fundamentale Physik lernen kann. Also zum Beispiel, sind Naturkonstanten wirklich konstant? Solche Fragen können wir uns da auch anschauen. Und das, finde ich, unterstreicht auch nochmal die Vielseitigkeit von unseren Experimenten. Also das reicht von Festkörperphysik bis Laserphysik, Optik, Atomphysik zu Teilchenphysik und jetzt Hochpräzisionsspektroskopie. Und das alles mit den Bausteinen, die wir hier entwickeln. Und das ist schon sehr spannend.
Gibt es denn so diesen einen Tag in Ihrer Forschung, wo dann so ein großer roter Hebel umgelegt wird und dieses Experiment, an dem man 3 Jahre gearbeitet hat, wird zum ersten Mal in Betrieb genommen?
Das funktioniert alles sehr schrittweise. Das ist doch sehr kontrolliert. Man hat immer so Checkpoints auf dem Weg dahin. Aber es gibt immer so diese ganz besonderen Tage, wo man dann probiert, das Signal zu finden und dann tatsächlich so das erste Signal findet. Das sind so die einem am meisten in Erinnerung bleiben. Das sind so die spannendsten Tage, wo man sich auch am meisten freut. Das erste Signal ist immer das Schönste und danach geht's dann ans Optimieren und Kalibrieren, sicherstellen, dass das Experiment auch wirklich gut läuft. Aber so das erste Signal ist doch schon immer das Schönste.
Das muss ich natürlich auch Fabian Groß noch fragen. Haben Sie schon diese wissenschaftlichen Heureka-Momente erlebt? Können Sie sich da an was erinnern?
Ja, das passiert ab und zu. Ich glaube, das ist am Ende der Grund, warum wir auch den Job lieben, den wir machen. Ich auf jeden Fall. Das passiert nicht oft, dass man wirklich so komplett überrascht wird. Aber jedes Mal, wenn es passiert, dann ist es ein ganz großes Erlebnis eigentlich. Und ja, es ist meistens so, dass man sozusagen über was nachdenkt oder ein Experiment, irgendwelche Daten sich anschaut und dann plötzlich verbindet man 2 Sachen, die man davor nicht in Zusammenhang gebracht hat. Und das ist enorm bereichernd, wenn man dann versteht, wie die Sachen zusammenhängen.
Die andere Art der Überraschung wäre natürlich, dass Sie sich theoretisch etwas ausgedacht und berechnet haben und es dann im Experiment komplett anders ausgeht, oder? Das gibt's wahrscheinlich auch.
Ja, das kann auch passieren. Meistens ist es auch nicht schlecht. Wonach wir immer suchen als Wissenschaftler, ist letztlich die richtigen Fragen. Deswegen, wenn ich was finde, wo ich nicht verstehe, dann ist es eigentlich sehr, sehr gut. Weil wenn ich gedacht habe davor, ich habe es schon verstanden und es anders aussieht, als es ist, dann heißt es, dass an der Stelle nachgebessert werden muss. Und das ist da, wo man neues Wissen generiert, genau an der Stelle.
Ich finde, die Forschung am MCQST zeigt mal wieder ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen zusammenarbeiten.
Mit den Experimentalphysikerinnen und Physikern zusammenzuarbeiten ist am Ende natürlich eine wahnsinnige Bereicherung für uns, weil wir uns immer gegenseitig ergänzen. Es kommen dann Fragen auf aus dem Experiment, oft motiviert, an die wir davor gar nicht so gedacht haben. Und wir können als Theoretiker Vorschläge machen, was im Experiment realisiert werden kann. Als Theoretiker ist auch eine der schönsten Sachen, die passieren kann, wenn im Experiment was realisiert wird, was man selber vorgeschlagen hat und dann gezeigt wird, dass es tatsächlich klappt.
So, das war's für heute bei Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann stöbert mal in den älteren Episoden. Da gab's schon einiges zu Quantenphänomenen. Und in der ersten Folge mit dem MCQST habe ich über Quantenkommunikation gesprochen und darüber, Quanteninformationen über weite Strecken zu übertragen. Und da ging es auch um Datenverschlüsselung. Hört mal rein. Ich habe da einiges gelernt. Wir hören uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin, bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.